das Traumbild stärkt, mit kosmischer Strahlung, die dem Propheten mehr bekannt ist als dem Haupttechniker, beginnt er ein Kraftwerk nach dem anderen durch Feuer, Wasser, Erdbeben und Orkane zu zerstören. Er teilt ins Land der hohen Berge, wo sich die Gläubigen unter seinem Schutze sammelten. Er tröstet sie und sagt, dass entstehende Katastrophen ihnen nichts anhaben könnten. Danach führt er sie auf ein Hochplateau, wo sie auf seine Rückkehr harren sollen. Er zeigt ihnen nicht, was die Finsternis ihm nicht verbergen kann. Er ist Prophet. Doch er gibt Anweisung, was zu tun sei, wenn er bis zu einem bestimmten Tag nicht wiederkommen würde, verbietet aber, ihn zu suchen, noch den Gnadenplatz zu verlassen. Der heilige Greis, dessen Herz schon der ewigen Heimat zugeflogen ist, den die Dämonie nicht schreckt, steigt zur Tiefe nieder, zur Burg des letzten Königs Ta'agor, dem Höllenknecht mit einer Höllenschar. Den Königsvater hält er im Verlies gefangen, weil er selber herrschen will. Den jüngeren Bruder Progal hat er verstoßen, die Mutter muss verschmachten. Er, der erste Hügelälteste, hat Luzifer von der Wichtigkeit überzeugt, seine Tore für eine Menschwerdung zu öffnen. Auf diese Weise würden die vom Licht ihm weit eher zugetrieben werden, als nur durch eingeflüsterte Stimmen. Mit der Epoche der ersten Erde trat eine weitere Bedingung in Kraft. Luzifer durfte sich nicht mehr zeigen. Damit war ein Befreiungsakt verbunden, denn so war er dahin zu bringen, als sei es sein eigener Wille, seine Wesen Menschen werden zu lassen. Das gestaltete sich zum Ein- und Ausfalltor, das Licht benutzte. Ließe sich der Zerfall der Welt vermeiden? Mekalames fragt es in sternheller Nacht. Gott erscheint und sagt, ja, sogar ohne die Freiheit anzutasten. Doch die Hölle soll ganz aufgerissen und ihre Wesen sollen Menschen werden. Somit bekommen sie die Bindung mit ihrem isolierten Teilgeist, ohne welchen es für sie keine Rückkehr gibt. Das belastet meine Kinder sehr. Aber ewig, Mekalames, währt das nicht. Denn die Engel predigen ihnen vom Reich. Nichts geht verloren, außer einer kleinen Zeit, in der sie dem Lichte ferne sind. Das gehört zum Schöpfungsopfer und zur heiligen Vollendung. Ich enthülle dir, dass der Teilgeist der Gefallenen nicht mit in die Hölle sank, denn heilig, heilig ist mein Geist, ob in mir oder in den Kindern. Jeder Teilgeist der Gestürzten ist verwahrt und den Armseligen nicht vorenthalten. Wenden Sie sich um, was für Sie freilich nur noch über Weltgeburten führt. So verbindet sich ihr Geist mit dem Seelenwesen, was meine Güte, Gnade, Langmut und Sanftmut bewirken. Zwar böswillig sind sie aber doch den Weg gegangen, und ihr Teilgeist ist seit ihrer Erdgeburt bei ihnen, dessen Einfluss auf die Dauer nicht zu unterbinden ist. Die Kluft zwischen Hölle und Himmel ist allein durch Inkarnationen zu überbrücken. Sogar der große Mittler geht über diese Brücke. Jedem inkarnierten, auch bös gebliebenen Wesen gilt die Brücke. Zudem besteht zwischen ihnen und den noch nicht inkarnierten Wesen eine andere Kluft. Die pure Hölle kann nicht mehr vollständig die Weltwandler suggestiv verführen. Darum werden sie bald oder später sich nach Befreiung sehnen. Jede Verkörperung, sei sie noch so verfehlt, hinterlässt den Teilgeist als Mahner, der vom Wesen nicht mehr zu trennen ist. Er bleibt der lebendige Schlag des Seelenherzens. Darum erhebe ich keine Bedingung gegen das Erscheinen der nur Menschen. Im Gegenteil, Mekalames, ich fördere dieses. Dergestalt verliert die Hölle ihre Wesen. Sie werden jenseits ebenso von Engeln belehrt, wie die durch höhere Regionen heimkehrenden Lichtwandler. Die Weltwandler dürfen sogar solchen Lichtwandlern bis zur Grenze folgen, um genau den Unterschied zu sehen, der zwischen Hüben und Drüben besteht, was ihrem Fortschritt dienlich ist. Die Hölle treibt zwar ihre Wesen an, zu einer Welt zu gehen, um recht viele Lichtwandler zu verderben. Ich lasse dieses zu, denn dadurch werden sie verkörpert und gelangen eher zur Befreiung. Auf den Trieb der Gefangenen gründe ich ihre Erlösung. Jetzt der Hölle größten Spielraum lassend, fördert ja mein Werk. In Klammer, siehe heutige Zeit. Luzifer kann das Inkarnationstor, einmal aufgetan, nicht mehr schließen, für keine Welt. Denn die Wesen sind auch willensfrei. Seine dämonische Lust, die Lichtkinder dergestalt zu verderben, wird nicht gehemmt. Er merkt zu spät, dass er sich beim Öffnen jenes Lebenstores selbst geschlagen hat. Dann, Mekalames, ist meine Zeit gekommen, die des Opfers und der Erlösung. Deshalb sei getrost. Diese Erdenwelt hat ihren Dienst vollauf getan, und des Liebetages Krönung kommt herbei. Was ist für mich die kurze Frist eines Schöpfungstages? Nichts. Du großer Prophet dieser Welt. Meinen Kindern sind die Stunden eine Zeit, die Ewigkeiten in sich birgt. Unendlich strömen ihnen Seligkeit und Segen zu. So erfülle nur dein Werk, du bist gesegnet, und meine Krone ist dir gewiss. Mekalames sieht die Verheißung schimmern im hohen Haus des Ewigen. Noch weiß er nicht, dass es sein eigenes Hoheitszeichen ist, weil er trotz Prophetentum nicht wissen darf, was für ein fürstlicher Geist ihm innewohnt. Da geht er seinen schweren Weg. Der König hat in der letzten Kraftstation den kosmischen Erreger einsetzen lassen. Ein Spiel mit dem Tod. Wenn sich der Erreger mit einem durch ihn hervorgerufenen magnetischen Atompol im Kraftfeld eines Sonnenstrahles kreuzt. Seine Techniker warnen. Hier stehen wir vor einer Wand und wissen nicht, was dahinter ist. Sie wissen's nicht, aber ahnen. Die Station steht auf dem Südmeergebirge, auf höherer Bergspitze ein Regulator, in dem bei Gefahr das selbst tätig laufende Werk abzuschalten ist. Der Erfinder hat heimlich einen Hebel eingesetzt, der es für immer zum Totenwerke machen kann. Er weiß nicht, dass noch zwei Menschen sein Geheimnis kennen. Derweil der Erfinder grübelt, ob er ein unvorstellbares Unheil verhindern soll, streben gleichzeitig die Mitwisser der Bergspitze zu. An einer Stelle stoßen die Wege zusammen, denn zum Regulator führt eine Felstreppe hinan, die links am Grate Schutz, rechts tief unten Klippen und die Brandung hat. Das vorhandene Seil hat der Erfinder aus Vorsicht hinaufgezogen. Er hat sich durchgerungen, Taagors Befehl zu trotzen. Und diese Treppe hat bisher noch keiner ohne Seil bestiegen. Mekalames ist zuerst an den Stufen. Ohne sich umzusehen, spürt er den Königstiger hinter sich. Trotz Schwindelgefühl klimmt er mutig hoch. Taagor ergeht es nicht anders. Doch in blinder Wut kennt er nur eines, den Regulator. Starker Sturm hat sich erhoben. Entfacht vom in Gang gesetzten Werk. Ein kosmisches Kraftfeld ist getroffen. Noch wandert es mit der Sonne, noch kann ausgeschaltet werden. Taagor will aber Gold, das zu erzeugen ist. Du Einsamer auf der Höhe, noch hast du Zeit zu tun, was der Geist befiehlt. Höre des Sturmes hohen Gelächter. Sieh die wilden Würger in den aufgewühlten Lüften. Der Prophet, mit dem Atem ringend, ist schon fast oben, als Taagor einen Sturz missachtend vorwärts rast, um Mekalames einzuholen, ehe dieser das Plateau erreicht. Da wendet sich der Alte ruhig um. Er steht zwei Stufen über Taagor. Unwillkürlich duckt der Finsterling sich vor der Klarheit dieses großen Geistes. Doch dann entwickelt er ein böses Wortgefecht. Dazu heult die Hölle um die Höhe. Ihr Gefauche füllt die Schrunde, und tief unten klagen arme Wesen. Mekalames hingegen wirft dem König alle seine Verbrechen vor. Da packt Taagor rasende Wut, jäh sich bückend, reißt er die Füße des Propheten weg, und Mekalames stürzt gerade im Augenblick, als der Erfinder durch die lauten Worte aus seinem Grübeln aufgescheucht zur Treppe eilt, um das Seil auszuwerfen. Schreck erstarrt sieht er den Mann, den er zutiefst verehrt, lautlos im Geklüft versinken, und des Teufels Fratze, dem er ausgeliefert ist. Wer wird je das Grab des gewaltigen Propheten finden? Er stürzt ins Werk, will noch tun, was er um wenige Minuten versäumte. Der wahnsinnige König wird auch ohne Seil die gefährlichste Stelle überwinden. Und was dann? Dem Königstiger gelingt der Sprung. Ein Aufschrei, furchtbar und erschütternd, lähmende Stille. Mit einem Male ist der Sturm verstummt, als stünde die Welt im Raume still. So totenhaft geistert es um den Mörder. Er aber, von nichts zu beeindrucken, sieht nur sein Kraftwerk laufen, sieht das Gold, das seine Kammern füllt. Ohne Seil wagt er den Rückweg. Niemand soll herauf und Einhalt tun. Das wird er besorgen, wenn seine Keller nichts mehr fassen können. Mekalames ist tot. Neben dem kläglichen Rest des Leibes erhebt sich eine hehre Gestalt. Der letzte Lehrer der Erdenwelt, Gabriel, Kronträger der Barmherzigkeit. Er hilft aus dem zweiten, kleinen Leibrest des Erfinders, dessen Geist zu lösen, der bald dem Lichtfürsten gegenübersteht. Da nähert sich das höchst erhabene Licht den beiden. Sie verneigen sich. Gott ruft einen herbei, nicht durch Zwang, sondern durch das waltende Gesetz der Abrechnung. Luzifer. Dieser wähnt, die Seelen an sich reißen zu dürfen, die durch den Ermordungsschreck sich nicht selbst und rasch genug geistig bilden können. Er prallt zurück, als er merkt, dass es ein gottbedingtes Kommen ist. Er wendet sich, will fliehen. Da erhebt sich die gewaltige Stimme seines Herrn. Wohl sträubt er sich gegen diese plötzliche Erkenntnis, gibt sie nicht zu und richtet sich als Herr seinem Herrn gegenüber auf. Gott spricht streng. Luzifer, du arges Wesen, von jeher trug dich meine Liebe, selbst in deinem armen Fall. Auf der Atareus wolltest du neben mir stehen, du wähntest, eine eigene Kraft zu sein, nicht von meiner Urkraft ausgegangen. Warum musstest du vor meinem Feuer fliehen? warum schufst du dir nicht selber einen Raum? Weshalb schriest du in Qual? Ich solle meines Zornes Brand von deinem Nacken nehmen. Und du darfst dich nicht mehr zeigen, seit es dir verboten ward. Und musst nun vor mir stehen, obwohl du so viel Klafter zwischen uns dir wünscht, als ein Schöpfungsjahr Sekunden hat. Lüge nicht, gebietet Gott, als Satan aufbegehren will. Er bleibe aus freien Stücken hier. Sei nicht töricht, Luzifer, denn das ist nicht gut. Du verlangst, ich solle meine Kraft von mir tun und vor dir stehen, wie du nun vor mir. Ist dein Begehr nicht eigentlich Beweis, dass ich allein Macht, Kraft, Gewalt und Stärke bin, dass niemals mein Ich Bin von mir zu lösen ist? Wahrlich, damit hast du meine Göttlichkeit voll anerkannt. Du zeterst, ich sei bei dir eingebrochen. Wie töricht! Dir steht ja frei, bei mir einzukehren. Die Pforten werden zwar gehütet, doch sie sind nicht zugeschlossen. Allein als Luzifer darfst du nicht kommen, und dein Licht hast du verspielt. Du gedenkst nicht einmal des Namens, den dir meine Liebe gab. Dein schönes Gut hast du gegen einen schmutzigen, zerrissenen Bettlerlumpen eingetauscht. Höre meine Abrechnung, finsterer Dämon. Mein Zorn ist heilig und gerecht, und doch ein einziger Schrei aus deiner Qual hätte mir genügt, um anstelle dieses Feuers Geduld, Liebe und Erbarmung einzusetzen. Die Materie entstand für dich ein kleines Universum. Die Geduld eines Himmels gehört dazu, auf die Schicht deines völlig erkalteten Wesens noch immer gutes Land zu bringen, damit die Liebe fernerhin den Samen streuen, die Barmherzigkeit einst ernten kann. Denn so ist das einstige Verhältnis zwischen mir und dir wiederherzustellen, und zwar dann, wenn du demütig willst. Ich wusste, nicht leicht würde dieses Ziel erreicht, denn genugsam hast du deines Wesens Kraft zur Bosheit umgewandelt. Ich aber kannte meinen Weg, Luzifer, wie meine Macht wirken musste. Denn ich überschaue jeden Raum und seine Zeit von der Urewigkeit. Sollte mir so nach verborgen bleiben, was in deinem Innern vor sich geht? Täusche dich nicht, der vor dir steht, weiß alles. Aus deinen Lichtgeschwistern ging Schar um Schar hervor, doch alle sind aus meinem Geist geboren. Nun sieh, diese Lichtgeborenen trugen den Liebesamen her um den von meiner Geduld beackerten Boden zu besehen. Sie verließen Schönheit, Licht und Kraft. Sie verließen ihren Gott, um dir zu helfen. So viel Licht ist schon herabgetragen, dass es dir zum Halte werden, dir Erkenntnis bringen könnte, was du einst besaßest und nun verschleudert hast. Du glaubst, die Welt sei dein, die Materie, die sie umgibt. O nein, ich habe dir das gnädig überlassen. Dafür hast du, meiner Kinder Opfer, schmählich aufgefressen. Lache nicht, Belzebub. Du kannst sie nicht verderben. Ihr Opfergang war nur für dich. Von dem, was sie aus Liebe zu dir taten, wird meine Heiligkeit besänftigt. Sonst müsste nun mein Zornbrand doppelt auf dich fallen. Aus ihren Opfergaben etwas zu entnehmen, hast du versäumt und diese Welt zerbricht. Du meinst, wenn du nur wolltest, so bliebe sie. Täusche dich nicht selbst, kein Wort von mir wird sie erhalten. Dein Gelächter ist der Sturm, der die Berstende umtobt, dass die Menschen sich in bitterster Angst verbergen. Gesetz bleibt Gesetz. Ich bin das Gesetz. Und unwiderrufliches Gesetz ist geworden, dass diese Welt vergeht, wie einst die schöne Atareus. Erkennst du jetzt, Luzifer? So ist meine Hand bereit, dennoch dir zu helfen. Eine Schau sei dir geschenkt, dass du des hochgeheiligten Schöpfungszieles inne werdest. Besiehst du dann dein armes Sein und nimmst auch jenen Zukunftsanteil wahr, der mir die letzte Forderung belässt. So bedarf es deinerseits des einen Wortes, dass du mich mit meinem heiligen Namen nennst. Und alsbald stehen die bereit, die dir mit ihren Opferwegen dienten. Nun sieh das Bild. Gott reckt seine Rechte aus. Mit einem weißen Stab. Vor Luzifer ersteht, was war, ist und werden wird. Auch das Opfer. Er behält das Gefühl der Kraft, weil aus Kraftlosigkeit keine freie Umkehr käme. Doch sein Kraft-Ich beugt sich nicht. Nie hat er furchtbareren Hohn aus sich geschleudert als in dieser großen Gnadenzeit. Gabriel, den Luzifer als Mekalame sieht, hatte ihm den weißen Stab als Versöhnungszeichen übergeben. Luzifer zerbricht ihn und wirft die Teile Gott vor die Füße. Sie fallen aufeinander und bilden ein Kreuz. Da schlägt aus dem geschändeten Versöhnungsmahl rotglühend eine Flamme, breitet sich aus und erfasst den Obersten der Teufel. Im entsetzlichen Feuer, in Klammer Gewissensqual, windet er sich hin und her und will sich doch nicht beugen, Gott ruft ihm zu. Nun verzehre dich dein Höllenfeuer, das Feuer meiner Heiligkeit verschwende ich kein zweites Mal an dich. Aus Ordnung und Wille meiner Schöpferherrlichkeit war dir einst der Reichtum zugefallen. Durch diese Eigenschaften bot ich dir die frei gewollte Rückkehr an. Und du schlugst mir ein Kreuz. Ich gab dir die Materie, deren Raum und ihre Zeit, denn mich erbarmte deiner. Meine Heiligkeit richtete dir aus Weisheit und Ernst den leichten Umkehrweg. Du schlugst ihn aus. Ja, du hast mein Angebot verletzt. Und noch mehr. Aus dem Sühnestab warst du das brennende Fanal der Schöpfungsnötigung, die nur einmal ist. Höre es wohl. Zwar wird dir noch ein Platz gebildet, weil auch mein Gottesherz zur freien Umkehr helfen will, selbst über den Geschändeten hinweg. Wisse aber, höllisches Wesen, weder meine Hand noch der weise Stab werden dir zum zweiten Male angeboten. Die Opfermahnung fällt auf dich. Unter dieser brichst du zusammen und wirst armselig vor mir liegen müssen. Denn das geworfene Zeichen nimmt dir deinen letzten Halt. Nichts, gar nichts bleibt von dir übrig als deine arme, nackte Seele. Auch die Barmherzigkeit hast du verscherzt. Hier. Gott deutet auf Mekalames. Die siebente Fackel hatte alle Kostbarkeit gesammelt, die das Licht dir zugetragen hat, und sie stand für dich bereit. Nun ist's zu spät, es gibt kein Zurück. Betrachte nun aus deiner Hölle diese Welt. Wir sind nicht auf ihr, wie du noch wähnst. Ihre Berge stehen in Flammen. Ihre Meere überfluten alles Land. Weite Schlünde tun sich auf. Sie zerstäubt in Myriaden Teile. Sie die Atmosphäre. Deine Teufel holten das Verderben gerade aus der Luft, dem vierten unbekannten Element. Aus ihm wird nur das den Raumkörpern dienstbar sein, was ich, der Schöpfer, dafür vorbestimme, mehr nicht. Noch ist der Tag ungeboren, an dem ich, meiner vierten Wesenheit zufolge, mich in einem Werke offenbare. Wer vorzeitig danach greift, will Unbekanntes meistern. Er wird dabei zugrunde gehen. Du hast nach Urgesetzen gefasst, die du nicht kennst und die dir zum zweiten Falle werden mussten. Nun bist du bloß noch auf dem Weg des Schmerzes zu befreien, Wähne diese Zeit nicht kurz. Erst zur 14. Stunde, in Klammer, 14. Stunde des Tages. Dritte Menschheitsepoche, 4. Stunde des Gerichts ab Golgatha. Wird der letzte Platz, in Klammer jetzige Erde, dir zubereitet. Siehe zu, dass er von Anfang an deine letzte Ferne sei, sonst bleibt das Feuer bis zur dritten Gnadenzeit. In Klammer 14. Stunde des Tages, dritte Menschheitsepoche, 4. Stunde des Gerichts ab Golgatha. In der tückisch geworfene Kreuzstab aufgerichtet wird. Beugst du dich dann darunter, so mag der Zorn für dich verlöschen. Doch erst am Schluss der 4. Gnadenstunde kannst du den Sühneraum verlassen. Sind alle Wesen aus der Hölle vor dir heimgekehrt. Nun fliehe, flieh, Luzifer, dass der geschändete Stab dich nicht zerschlägt. Luzifers Flucht ist voller Grauen, voll des Feuers und des sich aufrichtenden Kreuzschattens. Seine Hölle rast hinterher, schrecklich ihr Geschrei. Es erschüttert die Materie. Neben Gott steht Mekalames in seinem Lichtgewand. Die sich um sie scharen, erkennen in ihm Fürst Gabriel. Sie haben den grausigen Tod nicht gespürt. In Klammer Johannes 8, 51. Sie neigen sich vor Gott und sehen auf jene, die schwach geworden waren und auf der Erdwelt mehr der Finsternis als Gott gehorchten. Sie können nicht ins Licht, doch auch nicht der Hölle überlassen werden. Abseits stehen sie in reuevoller Scham, weil ihre Schöpfungsfreiheitsprobe unrein ist. Gabriel geht zu ihnen, gefolgt von den Getreuen. Im weiten, hellen Ring umgeben sie die Armgewordenen, die dennoch Mitopferträger sind. Gabriel den weißen Stab in der Kreuzform hebend, bittet Gott um ein Asyl für diese Kinder, wo sie baldigst das von der Materie angenommene Wesen reinigen können. Er sagt: Barmherziger, heiliger Herr und Gott, diese Kleinen hat der Dämon verführt. Sollen sie nun abseits stehen, die ihr erlangtes Freiheitsgut für jenen opferten, der dir das Kreuz geworfen hat? Ihm botest du dreimal Versöhnung an. Wohl, es ist das Schöpfungskind, deine Erstgeburt. Gebührt hier diesen nicht die gleiche, ja weit größere Hilfe? Du kannst nicht wollen, Allheiliger, dass ihnen nicht die Gnade leuchtet. Ihr Opfer muss vergoldet werden. Lässt du dem Gefallenen, dem nicht verführten und großen Blender ein Heil erstehen, dann erst recht diesen, die auf der Erdwelt ohne Wissen ihres Lichtes die Verführten wurden. Darum siehe keinen Ungehorsam, sondern die Versuchung an, der die Kinder so erlegen waren. Lege deiner heiligen Vergeltung deine Güte bei. Denn der Dämon hat zu Unrecht eine Forderung gestellt. Ich aber fordere, Kraft des Rechts, das der Barmherzigkeit gebührt. Du hast in deiner Eigenschaft gesprochen, entgegnet Gott. Ich aber frage dich, haben sie als Menschen deine Stimme nicht gehört? Setztest du nicht die verliehene Prophetengabe ein, um alle Menschen zur Erkenntnis hinzuleiten? Waren die Getreuen fähig, deiner Stimme zu gehorchen? Warum nicht diese auch? Sie wussten um die Wahrheit deines Gottes Wortes, doch die Welt und ihre Ehre galten ihnen mehr als meine Religion. Sie besaßen ja das gleiche Erbe wie die Treuen, darum haben sie die Gnade für eine Zeit verwirkt. Denn der Geist war in ihnen auch lebendig. Sie unterdrückten ihn und sündigten also gegen meine Heiligkeit. Meinst du, meine Fackel, die Vatereigenschaft sei weniger heilig als meine Weisheit und mein Ernst? Nein, Allheiliger. Doch wie Michael gegen Luzifer mit seinem Schwerte focht, so kämpfe ich für diese Schar mit deiner Krone. Gerade die Heiligkeit der Erbarmung soll angewendet werden. Wohl haben sie ihre geistige, wie meine prophetische Stimme kaum beachtet. Doch ist gewiss, dass sie die erworbene Kindschaft dir freiwillig anheimgaben und das als Schöpfungshilfe, die dem Gefallenen galt. Und ebenso ist gewiss, dass sie nicht aus Bosheit sündigten, sondern weil die Materie den Fluch gebar, um ihrer Dienstbarkeit willen, dir getan, heiliger Allherr, bitte ich um des Mitopfers willen, für Luzifer getan. Fordere ich, gib ihnen deinen Ort der Gnade und des Heils. Eine Leuchtflut geht über das heilige Gesicht, die selbst Gabriel für Augenblicke blendet. So gewaltig strahlen Urs Augen. Der Höchste nimmt den Kreuzstab aus des Fürsten Hand, hebt ihn einmal hoch, dass ihn jeder sehen kann, und birgt dann das Zeichen an seiner Brust, in den Falten seines roten Kleides. Und er spricht: Gabriel, du hast in Erbarmung recht gekämpft. Ich nenne deine Rede eine heilige. Das Heiligwerden deiner Bitte und Forderung wird den Kindern als Raum und Zeit zugeteilt. Führe alle, die ihrer erfüllten Freiheitsprobe verlustig gingen, in die vierte Strahlsphäre deines Sonnenringes. dort schaffe ein Paradies als Ort der Gnade und Gerechtigkeit, wo sie Trost und Kraft zur Heimkehr finden. Ja, seht, ihr lieben Kinder, euer Lohn wird euch nicht vorenthalten. Bisher trug ich ihn in meiner Hand. Nun übergebe ich ihn dem letzten Leuchter vor meinem Rechts- und Gnadenstuhl und erteilt ihn euch aus. Harret in Geduld, bis ihr eure Opfergabe als Kleinod auf den heiligen Herd niederlegen dürft. Und seid ganz gewiss, auch eure Heimkehr löst den gleichen Jubel in meinem Heiligtum aus, wie bei allen anderen Heimgekehrten. Mein Gott Segen und Lichtfriede bleiben bei und in euch alle Zeit. Amen. Während dieser Rede stand die Schar erst tief bekümmert da, doch nun erfüllt sie Dank und Jubel. Die andern, die auf der Erdwelt Mekalames Treue hielten, werden von dessen Begleiter geführt. Es ist Progal, Taagors Bruder, der, nächst Mekalames, als erster sein Lichtgewand wieder angezogen hat. Herrlich erscheint er, Oritam, ein besonderer Liebling im Reich. Haka geht an seiner Seite, auch sie hat das Erdende miterlebt. Gabriel ruft Befehlsengel herbei, die ihm bei der Arbeit helfen sollen. An befohlener Stätte sucht er die schönste Sonne mit ihrem weiten Lichtgefilde aus, umgibt es mit einer Mauer aus zahllosen Sternchen und ist hinfort dieser Platz das Paradies. Selig, wer über diesen Freudenort heimkehren darf und kann. Raum und Zeit sind grandios, in der das zweite Zentrum der Materie ersteht. Sonnen bilden sich und bersten. Eine kleine Sonne gegenüber jenem Heer von Artgenossen beginnt im Kreuzfeuer der sieben Heilsstrahlen eine geordnete Bahn zu ziehen. Sie schleudert einen großen Brocken fort, ihre Erstgeburt, den jetzigen Uranus, der sich immer weiter von der Sonne entfernt, bis er an noch tragbarer Grenze angelangt ist. Sinnbild der Geburt Sadhanas und ihres Werdegangs. Die Sonne gebiert sieben weitere Planeten, die bald in geordneten Läufen sie umkreisen. Der siebente wird über den Umstürzler hinausgesetzt, um ihn einzuhalten. Das stellt das Kernstück des neuen Gnadenwerkes dar. Der dritte Planet, nächst der Sonne, wird wieder zur neuen Erde ausgebildet. Mit Beginn der dritten Gnadenstunde können Menschen sie betreten. Abermals sind es erst inkarnierte Lichter. Doch nicht nur Licht und Erlösung sind herabzutragen, Ur lässt seine Bedingung walten, die die Stuhlersten sehen. Die Finsternis fühlt die Waltung nicht, sie wird in ihrem Wahn belassen, selber handelnd zu sein. Luzifers Versuch, Leben zu vernichten, misslingt gänzlich, trotzdem er, Herr der Hölle und Gebieter der Materie, ist. Über ihm steht Ur. Am Ende der ersten Menschheitsperiode kommen viele aus dem Hades zur Verkörperung. Zwar tritt wieder viel Verderben ein, größer aber ist der Lichtgewinn. Denn diese Erdenwandler können auch nach völligem Versagen nicht mehr der Vorwelt Hölle anheimfallen. Für sie gibt es eine Brücke. Luzifer versucht, auch die zweite Erde zu zerstören, als er merkt, dass der Weltweg der Dämonen nicht mehr aufzuhalten ist. Dadurch nicht deren allmähliche Befreiung. In diesen Perioden bringen alle Lichtkinder ihr Mitopfer zum zweiten Mal. Über Luzifers Einfluss hinweg herrschen im gleichen Maße die Bedingungen, in welchem Maße er sie bekämpft. Noch ist ihm der Glaube an seine ungebrochene Kraft belassen, denn so steigt aus seinem tiefen Sturz eine gleich tiefe Reue auf. Seinem Wüten folgt der Untergang fast aller Kontinente. Dann ist er in dieser Hinsicht ausgeschaltet. Andere Länder steigen auf und sind Grundstock zur dritten Menschheitsgeschichte, die mit Adam beginnt und den Verlauf der dritten Gnadenstunde bringt. Hier bieten alle Himmlischen ihr drittes Opfer dar. In Klammer: große Lichtgeister gehen insgesamt bis zu 7-mal. Adam und Eva, Satanas herrliche Kinder, Oritam und Hagar, betreten als Erste den dritten und somit letzten Erlösungsschauplatz des gewaltigen Liebetages, an dessen Beginn es heißt: Lasset uns Menschen machen. Dass Luzifer sich teuflisch auf sie stürzt, die einst am meisten Satana geliebt und Luzifer widerstanden haben. Der erste Wächter am erhabenen Stuhl. Wer will das nicht begreifen? Wer bringt für ihren Ungehorsam gegen Gott ihren Fall, ihre Austreibung aus Eden, kein Verständnis auf? Wer nicht aber auch für die große Gnade, die ihnen das Leben erhielt und viel Segen gab, zwar unter Last und Mühe, und dass die Verfluchung aus dem Sündenfall die Schlange richtete? Ja, trotz des Falles segnet Gott die Erdenmenschen reich. Sie haben keine Rückerinnerung und Luzifers Tun wird noch nicht beschränkt. Er verausgabt sich auf diese Weise am ehesten und ahnt nicht, dass es Gott in sein Erfüllungssoll des Tages einbezieht. Verständlich, dass die Obersten des Volkes, in dem das Licht sich eingebärt, hören müssen: Ihr seid Kinder des Teufels. In Klammer nach Johannes 8, 44 und aus Fern von der Erde her. Ein heilig wahres Wort. Nirgendwo anders als im dunkelsten Bereich bringt Gott sein eigenes unfassbares Opfer. Denn die arme Tiefe ist dadurch zu retten, wenn der Erretter in sie niedersteigt. Luzifer will Gott im Menschensohn versuchen. Er übersieht die Vollgöttlichkeit des Herrn. Doch sein Versuch zerbricht an dieser Vollgöttlichkeit. Als der Mensch Jesu die Erdenreife sich errungen hat, ist er sich seiner Sendung voll bewusst, gibt sich ihr hin und sieht das leuchtende Ziel, das Schöpfungsopfer, die Erlösung, die Heimführung, die Vollendung des Liebetages. Von diesem Urziel weicht er nicht um Haaresbreite ab, weder als Seele, als Geist, am wenigsten als Gott, in Geduld und Liebe, aus denen der Sohn gezeugt und eingeboren ward. Luzifer holt zum letzten Schlage aus und es ist sein letzter. Er will als Herr des Todes Gott durch den Tod bezwingen. Das ihm längstens Grenzen wusen, deckt er mit Selbstbetrug und Lüge zu. Er will Jesu töten, den Träger aller Heiligkeit. Willig folgen jene, die pur der Materie entstammen. Niemand hat damals den Kampf der Göttlichkeit in Jesu auch nur geahnt. Er erleichterte sich ihn nicht. Gerade das war die zwingende Macht seiner Urpersönlichkeit. Statt eines Befehls steht die göttliche Führung, der Hinweis zum wahrhaftigen Leben im Vordergrunde aller seiner Lehren. Dem Äonen dienen, der sammelt um sich eine kleine Schar. Aus der Geringheit vollendet sich sein Ziel, indem die Erlösung zu einer Tatsache wird. Luzifer konzentriert seine gesamte Kraft auf den Menschensohn. Der Höllenschrei rast über die Welt, weckt die Dämonie in menschlicher Brust. Der Weg zum Opfer muss geschehen. Je mehr und mehr die Materie durch zahllose Mitopferwege der Lichtkinder ihre Kompaktheit verliert. Umso wilder gebärdet Luzifer sich und spielt das letzte Entscheidungsspiel. Vorsichtig tastet er sich an die hohe Seele heran, den Menschen anzurühren oder Gott vorzeitig herauszulocken. Es misslingt. Jesu ist der Gottheitsträger. Er ringt sich zum höchsten Wege durch, dem weltgebundenen Seelenteil wird das Urmuss auch erkenntlich. Doch der Sohn gibt sich ihm hin, und schon vor seinem priesterlichen Amt steht er völlig in der Göttlichkeit des Christus. Sein Erlösungsziel ist weit tragend genug, um Menschen, Völker, die Welt, den Himmel und die gesamte Hölle darin einzuschließen. Das Dämonischste kann Prüfstein sein. Luzifer, da dieser den freien Willen unter Verhöhnung schöpfungsguter Bedingungen an Jesu erprobt, führt die Ordnung das ausgleichende Gewicht herbei. Das Geheime muss der Urbedingung leben, das Schöpfungssoll. Darum steht Luzifer als Versucher frei vor Jesu, wie einer, der die Welt kennt und dem Jungen eine gute Lehre geben möchte. Allein er untersteht und unterliegt dem Bedingungsmuss der Gerechtigkeit.